Heute zu Gast Dr. Hanno Bokhoff. Hanno war in den vergangenen Jahren in verschiedenen geschäftsführenden CIO-Rollen und ist heute bei der Tenet tätig. Die Tenet kennen wahrscheinlich die meisten aus den Medien und wer sie noch nicht kennt, der erfährt gleich im Podcast alles darüber, also unbedingt dranbleiben. Er hat uns auch geteilt, wie er denn überhaupt dahin gekommen ist und was er auf der Reise durch die CIO-Rollen so alles gelernt hat. Und da wir heute nicht nur eine Behind-the-Sea-Episode haben, sondern eine Change-by-Design- und Behind-the-Sea-Cross-Episode mit Uwe Germann zusammen, gibt es auch ein inhaltliches Thema und zwar die Headline: Wie managt man komplexe IT-Transformationen und was sind Best Practices dabei? Er hat mit uns über Transparenz und über Kompetenz gesprochen. Er hat mit uns über eine Zielsetzung in diesen verschiedenen Projekten gesprochen. Und was für mich am meisten hängen geblieben ist, ist das Thema Beziehungsmanagement in die Fachbereiche. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Ich freue mich. Los geht's.
Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Hanno, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, ich freue mich hier zu sein.
Absolut, du bist sogar live in München, hier mit mir zusammen, mit dir Uwe, auch herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich sehr.
Perfekt. Wir haben heute wieder eine Bonus-Episode bei Behind the Sea und bei Change by Design, das heißt an alle, die zuhören, meine Stimme nicht kennen, Franz Kubilum, ich hoste den Podcast Behind the Sea. Uwe.
Und ich hoste den Podcast Change by Design.
Genau, also nicht verwirrt sein. Einmal gab es eine Ankündigungsepisode, wo wir diese Cross-Episoden angekündigt haben und heute haben wir wieder so eine. Hanno, bevor wir ins Thema reingehen, IT-Transformation, speziell auch sehr komplexe IT und Digitaltransformation, stell dich doch einmal kurz vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, gerne. Mein Name ist Hanno Bokhoff. Ich bin 60 Jahre alt, lebe in Stuttgart. Bin vor 2 Jahren mit meiner Familie dahin gezogen, bin aktuell der designierte Direktor BTO Deutschland, Business Technology Organisation Deutschland, also eine designierte CIO-Funktion. Warum designiert, dazu kommen wir vielleicht gleich noch.
Mhm. Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer auf Tenet eingehen, was sie so machen? Ich meine, die Leute, die im Infrastruktur und im Energieumfeld tätig sind, die kennen das Unternehmen, aber für alle anderen, die zuhören, müssen wir ein bisschen Kontext geben.
Ja, also Tenet ist ein Übertragungsnetzbetreiber. In der Energiebranche gibt es halt 2 grobe Kategorien. Einmal eben die Übertragungsnetzbetreiber. Das sind sozusagen die Autobahnen der Energieleitung. Und dann gibt es die Verteilnetzbetreiber. Das sind eben diejenigen, die dann den Strom bis in die Steckdose beziehungsweise den Transformator zu Hause bringen.
Ja, das klingt gut. Was ist denn, oder kannst du so ein bisschen drauf eingehen, was die IT-Herausforderung oder die Digital-Herausforderung auch, du hast es jetzt gerade so genannt, die Autobahnen, was das angeht und was da so die kritischen Punkte sind?
Also ich bin jetzt noch kein Jahr dabei und musste auch lernen, dass eigentlich Strom, egal ob auf großer oder kleiner Ebene, also früher habe ich mit Märklin Modelleisenbahnen und Carrera-Bahnen gespielt, dass es immer darauf ankommt, dass ein Gleichgewicht zwischen Stromabnehmer und Stromproduzent da ist.
Okay.
Deswegen braucht man auch unter anderem Transformatoren, um eben auch, also das ist nochmal ein anderes Thema, um eben auch den richtigen Spannungslevel immer herzustellen. Aber diese Aufgabe eben, das Netz, das Übertragungsnetz eben immer im Gleichgewicht zu halten, ist heute sehr viel schwerer geworden, aufgrund eben der vielfältigen Energieproduzenten, die heute da sind. Früher hatte man eine Handvoll Kraftwerke, die man relativ einfach und gut geplant hoch und runter fahren konnte. Und heute hat man sehr viel mehr Energieproduzenten und die sind eben auch noch abhängig davon, ob die Sonne scheint oder ob der Wind weht oder und wir wissen nun mal, es gibt Phasen, da weiß man genau, da scheint die Sonne nicht, nämlich nachts. Und das mit dem Wind ist ein bisschen schwieriger. Und das ist eins der Hauptprobleme und das eben auch zusammen damit mit einer volatilen, aber immer steigenderen Energie Anfrage eines immer steigenderen Energieappetites macht es eben die Anforderungen an die Stabilitätshaltung, an die Steuerung dieses Netzes sehr viel höher, und ohne IT ist das heute überhaupt nicht mehr denkbar.
Mhm. Das ist wirklich ein sehr komplexes und auch nischiges Thema. Ich frage mich gerade so, wie kommt man eigentlich oder wie bereitet man sich eigentlich darauf vor? Welche Rollen könnten einen auf so eine Rolle vorbereiten? Aber bevor wir mehr noch tiefer in die IT-Themen einsteigen, kannst du uns einmal kurz beschreiben, wie du da hingekommen bist? Also so ein bisschen den Werdegang, vielleicht so ein paar Highlights, wo du sagst, so das waren auch die Punkte, die transformatorisch herausfordernd waren oder wo du auch vielleicht schon eine komplexe Transformation auch selber geleitet hast.
Ja, also ich bin Informatiker, hab Informatik studiert. Mich hat immer interessiert, was sind wirklich Dinge, wo etwas Größeres zu bewegen ist. Also es ging mir immer um den Inhalt. Ich war am Anfang, also zu meiner Uni-Zeit zum Beispiel, auch schon klimainteressiert, sagen wir so, ne? Also von daher kann man da einen Bogen stellen, der mir jetzt gerade erst einfällt, dass man diese Verbindung ziehen könnte.
Ja, sehr gut.
Und dann eben hat mich sehr stark das Thema getrieben, wie kann man Organisationen gestalten und aufrechterhalten, in denen Menschen eben wirklich gerne sind, wo sie ihr Bestes geben können und wo es eben wirklich darum geht, dass man Menschen eben natürlich immer zum Besten der Organisation so einsetzen kann, dass es wirklich auch für den Einzelnen sinnstiftend ist letztlich. Mhm. Und ja, das war auch immer mein Antrieb, also Sinnstiftung. Und mein Werdegang nach meinem Informatikstudium, bin ich zunächst mal in die Organisationsstrategieberatung gegangen, Balanced Scorecard, weil es mir eben genau darum ging, Organisationen zu beeinflussen. Bin dann aber wieder in die IT gekommen, weil ich festgestellt habe, aus den Erfahrungen eben der Organisationsberatung, letztlich was nicht erst seit 20 Jahren, als es eben anfing, dass ich in die IT eingestiegen bin, eben nachhaltiger ist als irgendwelche Managementmodelle, sind IT-Systeme. Mhm. Die wird man eben, auch zum, nicht nur zum Besten einer Organisation, sondern auch zum Leidwesen, Stichwort Legacy-Systeme. Aber da fand ich dann aus der Erfahrung, aus der Organisationsberatung heraus eben mehr Gestaltungsspielraum. Und so bin ich über ein Beratungshaus, das sehr vielfältige IT-Projekte hauptsächlich webbasiert gemacht hat, vor allem in den E-Commerce eingestiegen, Mode-E-Commerce. Da ging es eben darum, für große Modeunternehmen den E-Commerce aufzubauen, die Shops zur Verfügung zu stellen, letztlich alle Prozesse zu unterstützen, mhm, die der E-Commerce so mitbringt, auch Lagerhaltung und Supply. Und im Anschluss daran bin ich ins Travel E-Commerce, HRS. Da haben wir auch das erste Mal zusammen miteinander gearbeitet. Da war ein sehr wesentliches Transformationsprojekt, auf welcher Plattform und mit welchem Sourcing-Ansatz wollen wir zukünftig eigentlich unser wesentliches Asset, unseren Shop betreiben. Ne? Mhm. Also da ging es um das Sourcing einerseits, aber das Sourcing, was eben zu der Zeit, das war Mitte der 10er Jahre, eben auch schon sehr von der Infrastruktur abhängig war. Und wir waren damals, glaube ich, eines der ersten größeren Unternehmen, relevanteren Unternehmen, das eben gesagt hat, wir gehen in die Cloud. Also eine damals sehr ambitionierte Aufgabe, bei der wir sehr viel lernen mussten erstmal, aber super spannend.
2013, 2014 war das.
2014 fing das an, genau. 2014 bis 2016 war ich dort. Danach bin ich in eine ganz andere Branche gegangen, Containerlogistik. Mhm. Super spannend, weil dort eben man sehr nah ist am Puls des Weltwirtschaftssystems.
Absolut.
Und auch eine Zeit, wo es eben auch sehr darum ging, oder wo es begann, eben festzustellen, jetzt kommen wir eben an modernen IT-Systemen auch nicht mehr vorbei. Mhm. Damals war zum Beispiel noch bei Hamburg Süd, E-Commerce war im Grunde ein erweiterter E-Mail-Eingang, um es mal etwas überspitzt zu sagen. Aber wir hatten noch nicht mal einen konkreten Online-Shop.
Okay.
Und genau, geschweige denn eben einen digitalen Bestellprozess oder Buchungsprozess. Ne? Aber okay, das hat enorm Fahrt aufgenommen. Und da haben wir zum Beispiel allein dadurch, dass wir auch, das war nicht mal ein super Featured-Shop, dass wir eben sowas dann zur Verfügung gestellt haben im Laufe der Zeit, sind wir innerhalb von kurzer Zeit von unter 5% digitalem Bestellungseingang auf über 30% gestiegen. Mhm. Und nach Hamburg Süd über eine Etappe beim Verlagshaus Thieme, bin ich seit Dezember 2023 eben bei der Tenet. Und die Herausforderung habe ich ja gerade schon beschrieben, die es da gibt. Und super spannend für mich, weil die Tenet sicherlich einer der wesentlichen Bausteine für die Klimatransformation, für die Energietransformation im Sinne der Klimaneutralität ist.
Absolut. Ja, ist spannend. Also E-Commerce, Containerlogistik, Beratung und Verlagshaus sozusagen immer dort die kritischen IT- und Digitaltransformationen gemanagt. Man würde jetzt versuchen zu finden, wenn man die alle singulär betrachtet, könnte man jetzt nicht sagen, das bereitet einen wahrscheinlich auf die Energiewende zu im Digital Space, aber alles zusammen ist natürlich eine sehr große Varianz an IT-Themen, die du dann gesehen hast. Kannst du so ein bisschen aufzählen, was das für verschiedene IT-Transformationen waren? Also einen haben wir schon gehört, das E-Commerce-Thema, aber was gab es denn noch so für IT-Transformationen, die du dabei warst und gemanagt hast mit deinem Team?
Also es war eben zum einen diese Cloud-Transformation, auf die du referenziert hast gerade. Mhm. Dann bei Hamburg Süd haben wir die Organisation von einer Plan-Build-Run-Organisation, damals dem klassischen Ansatz, hin zu einer agilen Produktorganisation implementiert und umgesetzt.
Ja, ich gehe mal direkt jetzt hier nochmal hinein. Das, was der Franz gerade schon einmal deutlich gemacht hat, HRS-Unternehmen, ja, dann die Hamburg Süd, dann der Thieme Verlag und Tenet, ja. Das sind ja ungewöhnliche Wechsel, ja. Also in der Regel ist es ja so, was auch immer in der Regel bedeutet, ja, ist man in einer Industrie tätig, man nimmt Erfahrungswissen mit und versucht das anzureichern, indem man das, was man schon erfolgreich gemacht hat, wiederholt, ja. Es gibt natürlich auch einen anderen Ansatz, in dem man ganz bewusst Industrien wechselt, ja, und bewusst unterschiedliche Perspektiven sich gönnt, ja, und dann daraus einen Wert generiert, ja. Bist du eine Persönlichkeit, die genau das für sich in Anspruch nimmt und auch favorisiert und sagt, hey, ein Wechsel von HRS Richtung Hamburg Süd war sicherlich ein ungewöhnlicher Wechsel. Als ich dann von Hamburg Süd in einen Verlag gegangen bin, da war der Wechsel nicht weniger ungewöhnlich und jetzt bin ich bei der Tenet. Und du hast ja in all den verschiedenen Stationen, und ich weiß das ja nun aus berufenem Munde, immer exzellentes Feedback bekommen. Und jetzt gehe ich mal so ein Stück weit in die Behind-the-Sea-Rolle von dem Franz. Was bist du denn für eine Persönlichkeit, die das sich genau immer wieder gibt, ja, und genau in solche unterschiedlichen Unternehmungen eintritt?
Also ich glaube, zum einen bin ich eine wissbegierige, neugierige Person, die es eben interessiert, viele Branchen kennenzulernen. Und jetzt muss ich aber auch sagen, das war ja nicht immer alles genau so geplant.
Sicherlich.
Also
nicht.
Ganz ehrlich war es so, dass ich nach Netrada, Mode E-Commerce,
klar,
wollte ich gerne im E-Commerce bleiben, bin dann ja auch zu HS gekommen, war dann beim Travel E-Commerce.
Genau.
Und auch danach hätte ich jetzt nichts dagegen gehabt, auch weiter im E-Commerce zu arbeiten. Aber dann kam eine andere Gelegenheit, die einfach insgesamt besser passend war und aber auch gleichzeitig eine Aufgabe hatte, wo ich gesagt habe, ja, da gehe ich mal mit Neugier rein, war tatsächlich dann mit einer Ausnahme vielleicht meistens so, dass Beispiel Containerlogistik, da fand ich schon, dass die Gesamtindustrie diese sehr globale und nah an der Wirtschaft Industrie sehr spannend. Aber dass es dann eben auch diese spannenden transformatorischen Aufgaben gab, nämlich Digitalisierung hat dann Fahrt aufgenommen. Da kam dann auch meistens eben was zusammen, was meine Aufgabe eben dann letztlich sehr positiv gestaltet hat.
Und da war der Perspektivwechsel einfach sehr, sehr positiv. Ja, du konntest halt mit dem Wissen, mit den Erfahrungen von HRS bei Hamburg Süd exzellent punkten.
Und das sehe ich jetzt bei Tenet. Da, aber auch in der Containerlogistik war es schon so, dass die meisten Kräfte, die da waren, die meisten Personen, die da waren, doch schon sehr lange in der Industrie waren. Und in der Energiebranche nehme ich das auch wahr. Da hat man doch dann eine gewisse Affinität zu der Branche. Aber dass es sehr wertgeschätzt wird, wenn jemand eben mit einem frischen Blick auf die Branche kommt, gerade, und das muss man ja auch fairerweise sagen, in der IT ist sowas sicherlich viel eher möglich, so ein Branchenhopping, will ich es mal nennen.
Ja.
Also in anderen Branchen. HR vielleicht auch noch, Finance auch, aber dann das Kerngeschäft, wenn es um Sales und Marketing geht, ist ja schon was anderes.
Das steht völlig außer Frage.
Genau. So, und gleichzeitig ist es aber dann sehr, sehr hilfreich, wenn jemand aus einer anderen Industrie, mit einem anderen Industrie-Background eben auf Dinge kann, die man eben schon, kennt man ja auch aus allen Organisationen, das haben wir immer schon so gemacht. Kommt und entweder bestätigen kann, das ist durchaus was branchenübergreifend aktuell State of the Art ist, oder eben, na, da ist vielleicht wirklich was, wo wir zu lange geglaubt haben, wir müssen das so machen, weil es hat ja immer funktioniert.
Ganz genau, ganz genau. Würdest du so weit gehen, dass du da auch ein Stück weit eine Empfehlung aussprechen würdest, dass eine solche, dass ein Industriewechsel in einer CIO-Rolle aus deiner Erfahrung her durchaus hilfreich ist?
Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Verallgemeinerungen.
Klar.
Aber mir hat es auf jeden Fall gut getan. Also für meine Konfiguration hat es gut gepasst.
Sehr gut. Ja, wie schaffen wir es, komplexe IT-Infrastrukturprojekte deutlich erfolgreicher zu gestalten? Das ist ja hier mit ein Thema, dass du hier schon in Verantwortung gegangen bist bei den verschiedenen Unternehmen. Das haben die Zuhörer letztendlich auch verstanden. Wenn du dir diese Frage einfach nochmal vors geistige Auge führst und stellst dir gleichzeitig die Frage, was ist denn für dich der primäre Faktor, der ein Projekt erfolgreich entwickeln lässt oder der ein Projekt möglicherweise auch scheitern lässt? Hm.
Eine Frage, die natürlich immer wieder gestellt wird, auch bei jedem Projekt natürlich immer wieder eine neue Frage ist, worauf müssen wir hier besonders achten? Also ich glaube, aus der Erfahrung der letzten Jahre würde ich drei Aspekte nennen. Das eine ist natürlich, es braucht eine klare Story, Vision,
Zielsetzung,
Nordstern, also es braucht eine klare Richtung.
Vermisst du das häufig in Unternehmen? Also ich gehe direkt rein.
Ja. Durchaus.
Wo siehst du die Gründe dafür? Also ich stimme dir vollends zu.
Ja.
Warum wird das möglicherweise nicht ausreichend gemacht?
Na, man geht natürlich damit auch ein gewisses Risiko ein. Also das ist, glaube ich, ein Thema in vielen Organisationen, nämlich wahr, dass es mehr darum geht, keine Fehler zu machen, als eben wirklich etwas mit Werf voranzutreiben.
Obwohl das ja schon verrückt ist, genau da macht man ja Fehler, ne? Wenn man es nicht macht.
Ja, genau. Genau. Aber es fühlt sich eben erstmal sicherer an. Ne?
Ja, definitiv.
Das ist ja immer das, die Komfortzone zu verlassen. Ja. Also, ne? Kennt wahrscheinlich jeder von uns. Das ist eben immer etwas zäher.
Ja, genau.
Und dann ist es eben, ja, also das Risiko hat ja dann ganz, ganz konkrete Komponenten eben auch, zum Beispiel ins finanzielle Risiko zu gehen. Also wenn ich nicht weiß, muss man ja auch nicht weit gucken. Alle Branchen haben ja die Herausforderung, wie kann ich jetzt mein bisheriges Geschäftsmodell vor der immer weiter fortschreitenderen Digitalisierung neu aufstellen, ergänzen oder sogar komplett transformieren, das sind natürlich keine trivialen Fragen. Und eben einmal eine Richtung zu stellen, ist gleich mit hohen Investments verbunden und da ist natürlich, das ist immer mit Risiko verbunden. Und aber ich bin genau der Meinung auch, nichts zu tun ist in den meisten Fällen das größere Risiko, aber nicht unbedingt das größte Risiko für die Organisation, aber nicht unbedingt das größte individuelle Risiko.
Genau,
und aus diesem Grunde, glaube ich, bleibt es eben vielfach aus.
Ja, also ich glaube, klare Story und Zielsetzung ist super wichtig. Das wird auch oft in den IT-Transformationsprojekten vergessen.
Genau.
Weil man sich zu sehr schon auf die Technik und auf den Plan konzentriert und die Leute gar nicht wissen, warum. Ne? Also was ist hier eigentlich die Story dahinter, außer dass ich dann vielleicht ein anderes Interface habe, in den ich meine Sachen reingebe.
Ja.
Aber das ist so ein Thema, genau, was kommst du noch dazu?
Und selbst eben auch bei SAP-Projekten, wie zum Beispiel S/4HANA-Upgrades, haben wir bei Hamburg Süd auch gemacht. Mhm. Beziehungsweise bei Hamburg Süd haben wir SAP erstmalig mit S/4HANA eingeführt. Das war natürlich dann eine etwas leichtere Story. Aber auch bei S/4HANA-Upgrades ist eben immer die Frage, die man auch beantworten muss, warum machen wir das denn genau und warum wählen wir welchen Ansatz? Mhm. Also auch da reicht es eben nicht, einfach zu sagen, wir machen das eben la pour la.
Mhm.
Also das ist das eine. Ne? Die Vision muss klar sein. Dann das Zweite, die richtigen Leute an Bord haben. Das heißt eben erstmal, ja, Zeit da rein zu investieren, welche Rollen brauche ich denn eigentlich und welche Kompetenzen müssen diese Rollen mitbringen. Und dann idealerweise eben auch bei der Besetzung dieser Rollen nicht so vorzugehen, zu sagen, wer hat denn gerade möglicherweise nicht so viel auf dem Tisch und ja, kann das tun, weil das sind eher nicht die richtigen, sondern da auch keine Kompromisse zu gehen.
Absolut.
Gelingt dir das?
Nicht immer, denn teilweise, also es ist ja immer der Spagat zwischen Zeitmanagement, zwischen Zeit und Qualität in diesem Fall und natürlich auch die Herausforderung, nicht jeden Menschen sieht man in allen seinen Facetten zu jeder Zeit 100%. Also ich habe auch schon viele Beispiele gesehen, wo Menschen eben mit ihrer Aufgabe gewachsen sind. Aber das sind alles eben Erörterungen und da geht es eben darum, viele Gespräche zu führen. Mit den Kandidaten selber, aber auch mit Personen aus der Organisation, die kennen und ganz offen zu sein. Ganz offen zu sein eben auch, wie wollen wir zusammenarbeiten, was erwarten wir eben auch. Und von vornherein auch bei diesen Erwartungshaltungen, bei den Anforderungen, bei den Ansprüchen keine Kompromisse zu machen.
Hast du da so ein Vorgehen, wie man, wenn man so ein Programm oder so ein Projekt definiert, dann auch weiß, welche Rollen man braucht? Setzt man sich an einen Tisch und bespricht das oder gibt es da irgendein Vorgehen, dem du folgst?
Also kein Wasserfallmodell in dem Sinne. Also letztlich ist es so ein bisschen Iteration, sich im Grunde immer tiefer reinbohren, natürlich Referenzprojekte angucken, Kollegen aus meinen Netzwerken zu sprechen, die da Erfahrung haben, was hat bei denen funktioniert, was nicht, welche Rollen, Kompetenzen sind geflogen, welche sind nicht abgehoben. Also das Teil davon.
Ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Tipp, auch das Netzwerk zu fragen, weil es gibt immer meistens schon mal jemanden da draußen, der das, was man machen will, schon gemacht hat.
Ja.
Auch wenn es nicht hier exakt so ist. Aber man kann sich auf jeden Fall daran orientieren, merken wir, Uwe, auch in unseren Gesprächen. Wenn wir über Interim-Mandate sprechen, da hilft manchmal auch einfach nur der Austausch, um festzustellen, wie das andere Kunden sozusagen umgesetzt haben. Und das hilft einem schon. Ne? Manchmal kann man es dann intern abbilden, manchmal macht man es dann auch doch mit externen Projektleitern und Leiterinnen.
Ja. Und zu dem Stichwort Netzwerk. Also in allem letztlich, was ich tue und auch was ich jetzt sage, was ich für wichtige Komponenten halte, für mich ist immer wichtig Iteration. Und möglichst nicht zu schnell irgendwelche Mauern aufbauen oder irgendwelche No-Gos setzen, sondern möglichst lange den Raum offen zu lassen, sodass eben Dinge eben auch neu gestaltet werden können, iteriert werden können.
Ja.
Und das gilt natürlich auch für Personen. Und das Dritte ist eben Beziehungsmanagement. Also Beziehung Management ist schon wieder so ein Begriff, der so suggeriert, das kann man alles strukturieren. Und Struktur ist natürlich auch eben ein Teil davon. Aber Beziehungen eben möglichst breit und in möglichst vielen Dimensionen wahrzunehmen.
Ja.
Erst einmal, um welche geht es denn eigentlich? Da geht es natürlich um das Projektteam und die Projektorganisation.
Klar.
Also die Organisation an sich setzt ja schon viele Beziehungen und Beziehungsmöglichkeiten. Dann die Beziehung der Teamorganisation, der Projektorganisation zu den wesentlichen Stakeholdern. Ganz entscheidend, natürlich auch eben wieder durch Steering Committees und so weiter schon geprägt, aber eben auch die Regeln, die wir uns dann eben für solche Boards, Committees geben und was wir eben sagen, was ist der Code of Conduct, wie wollen wir miteinander zusammenarbeiten. Und auch da gilt maximale Offenheit. Also letztlich eben immer die Frage, gibt es irgendein Störgefühl? Mit der Erwartung, dass auch jeder, der eins hat, und hat er oder sie noch so sehr den Eindruck, das ist jetzt vielleicht irgendwie doof, besser ist zu sagen, als es für sich zu behalten. Was könnte genau das sein, was nachher über Erfolg oder Misserfolg entscheidet?
Okay, nicht schlecht, ja.
Klar, man könnte jetzt so lax darauf antworten, dass man sagt, oder ich sag mal eine Botschaft geben, it's all about people. Amerikanische Kollegen sagen das. ganz gerne, aber da ist ja wirklich was ganz, ganz Wahres dran. Ja? Wenn du sagst, der erste Faktor ist eine Visionsform, vernünftiges Zielbild, Nordstern letztendlich darzulegen, das bedeutet ja Orientierung zu geben. Und Orientierung zu geben ist sicherlich eine ganz, ganz wichtige Führungsaufgabe. Wenn es dann darum geht zu sagen, hey, habe ich denn die richtigen Kompetenzen an Bord? Wie kann ich ein solches Team entsprechend aufstellen? Jetzt sind der Franz und ich Mannschaftssportler, ob das jetzt Basketball oder Fußball ist oder Handball, spielt ja gar keine Rolle. Und im Mannschaftssport lernt man ja sehr, sehr gut, dass es auch darum geht, die einzelnen Positionen exzellent zu besetzen, dass man dort dann auch Positionstreue hält und als Mannschaft funktionieren muss. Und das ist ja eine ganz wesentliche Führungsaufgabe, gerade in solchen komplexen Projektformen. Das hast du ja mit deinem Agenda Punkt 2 auch nochmal deutlich zum Ausdruck gebracht. Ja, und Beziehungsmanagement, ich glaube, das ist mit die anspruchsvollste Aufgabe, wie du das gerade dargelegt hast. Das setzt ja auch tatsächlich voraus, nicht nur ein gerütteltes Maß an Empathie zu haben, das braucht man ohnehin in einer solchen Führungsaufgabe, sondern auch ein gutes Gefühl für die Situation zu haben, wann geht man aufs Gaspedal, auch bei Einzelnen möglicherweise, um ein Stück weit, sage ich mal, Ergebnisse erzielen zu können, wann geht man runter vom Gas und wie kriegt man so ein Gesamtteamgefüge hin, ne? Das ist sicherlich ein Wahnsinnspunkt. Aus dem Sport, Franz, kann man einiges daraus ableiten, oder?
Ja, absolut, vor allem aus dem Mannschaftssport und natürlich auch so ein bisschen aus der Leistungskultur, die im Sport absolut. Ja herrschen muss.
Ja. Was habt ihr gespielt für Mannschaftssporte? Oder spielt ihr noch?
Ja, ich habe bei FC Bayern früher in der Jugend Basketball gespielt.
Ach echt? Ich habe auch Basketball gespielt.
Ah ja, perfekt.
Aber
ja,
nicht bei FC Bayern.
Gleich 1-on-1.
VfL war Zwischenahn.
Ah, okay. Siehst du. Ja. Gibt natürlich auch noch andere Vereine, aus dem Verein hier im Süden.
Reinhard Zobel im Übrigen hat mal beim VfL Bad Zwischenahn gespielt.
Ah, jetzt wird es spannend.
Okay. Das ist die Verbindung zum FC Bayern.
Ja. Also ich habe jahrelang Fußball gespielt, ja, dann aber in Südwestfalen, eher im Dortmunder Umfeld, ja, also von daher gut, ja. Aber aus dem Mannschaftssport kann man extrem viel ableiten, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich auch für mich das Thema Leistungskultur, was der Franz gerade sagte, und auch Positionstreue und dass man am Ende des Tages, und das ist ja gar keine Plattitüde, das ist die nackte Realität, nur als Mannschaft wirklich performen kann, ja, und dass man sich gegenseitig unterstützt, ja, um auch ein Ziel zu erreichen.
Und ich glaube, Du hast gerade gesagt, jetzt könnte man denken, it's all about people. Ich sage ja, it is all about people. Ja? Es kommt nur darauf an, das nicht nur zu einer Worthülse verkommen zu lassen, sondern im Grunde kontinuierlich daran zu arbeiten, was heißt das denn für uns in unserem jeweiligen Kontext?
Absolut. Mhm. Absolut.
Und da sehe ich vielfach, dass viele Organisationen da eben die meisten oder fast alle Organisationen ihre Schwierigkeiten haben, dass das eben so dann nicht im Fokus steht und dann, wenn es dann gerade opportun ist, auch jetzt wollen wir doch mal das eher so machen, wie wir das früher gemacht haben. Mhm. Darauf kommt es, glaube ich, an, eben in allen Situationen eben immer zu gucken, wie sieht es gerade mit der Mannschaft aus und wie es mit der Mannschaft aussieht, unmittelbar damit verbunden ist, wie sieht es letztlich mit jeder einzelnen Person dieser Mannschaft aus. Ja.
Ich glaube, also Leistungskultur und auch das, dass man schaut, wie sieht es mit den Leuten aus, passt ganz gut. Könntest du ein bisschen was dazu sagen, wie man so ein Programm dann auch durchmanagt, im Sinne von, arbeitest du mit KPIs, arbeitest du mit Regelterminen? Also wie sieht so eine Governance um diese Orga dann aus?
Ja, also mit KPIs, mit OKRs arbeiten wir, eben auch mit kurzfristigen, letztlich eben auch da ja immer die Iteration quartalsweise zu schauen, haben wir unsere OKRs erreicht, sind die noch weiterhin valide oder müssen wir jetzt, hat sich der Spin etwas geändert, hat sich die Richtung etwas geändert, müssen wir die anpassen? Und dann eben im täglichen wie auch im mittelfristigen eben letztlich Meetings, die ich letztlich aus der Scrum-Arbeit gelernt habe und wie ich finde, überall anwendbar sind. Ne? Also das Thema Scrum hat mich so ein bisschen auch mit meiner IT-Herkunft versöhnt, mit der ich nicht immer so in Harmonie war, gerade eben in der Zeit, als ich dann eben nach meiner Uni-Zeit erstmal in die Organisationsberatung gegangen bin. Aber dass sich das agile Arbeiten eben so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, ist zum einen der IT-Community zu verdanken und auch der Tatsache zu verdanken, dass es eben erstmal die merkwürdigen Geeks in der IT waren, die sich damit beschäftigt haben, dass es nicht gleich wieder von auch den Beratern dieser Welt eher so ein bisschen verdreht wurde. Und so hat es eben ein Qualitätslevel erreichen können, der dann auch tatsächlich für Ergebnisse gesorgt hat. Mhm. Und der dann eben die anderen Funktionsbereiche von Organisationen aufmerksam gemacht haben, zu sagen, hey, die machen hier offensichtlich was funktioniert. Und siehe da, das funktioniert auch für uns und für andere Bereiche. Und letztlich ist das Stichwort ja Iteration. Mhm. Und nicht zu glauben, sich davon zu verabschieden, dass in unserer ja nicht weniger komplex, sondern immer mehr komplex werdenden Welt wir noch in der Lage sind, eben Pläne zu machen über Jahre hinaus und die abzuarbeiten, stringent zu glauben, dass wir dann zum Ziel kommen. Das gibt kaum noch Bereiche, wo sich das als erfolgreich beweist.
Jetzt schreiben wir das Jahr 2024, wenn wir jetzt den Blick nach vorne einfach lenken und sagen, hey, Blick in die Zukunft, was ist denn das, was du im IT-Umfeld an wesentlichen anspruchsvollen Aufgaben zukünftig siehst, ob das jetzt im Bereich des Unternehmens Tenet ist oder generell, wenn du auf dem IT-Markt schaust. Ich sag mal, allenthalben beschäftigen sich Unternehmen nachvollziehbarerweise sehr stark mit ERP, mit einem SAP-System, unter anderem S/4HANA, aber auch anderen komplexen IT-Transformationen. Wenn du jetzt einfach mal sagen würdest, hey, jetzt 24 und fortfolgende, das sind so die 1, 2, 3 Themen, wo du sagst, die sind anspruchsvoll und da braucht es all das, was wir gerade miteinander diskutiert haben.
Also sicher eins, was ja jetzt schon seit fast 2 Jahren aller Munde ist, das Thema AI und vor allem eben durch Gen AI nochmal auf eine ganz andere Ebene auch der Performance-Möglichkeiten gehoben.
Absolut.
Und da sind ja alle Branchen dabei, dafür sich jetzt so den richtigen Zugang zu finden mit all der Komplexität, die das eben auch mit sich bringt. Mhm. Erstmal, wo sind jetzt die Kernbereiche, wo eben schneller Mehrwert generiert werden kann? Wir haben zum Beispiel bei Tenet setzen wir einen Intelligent Document Tracker an, wo wir eben bei den Großprojekten die Prüfung von, die ja sehr wesentliche Prüfung von Tausenden von Dokumenten eben der Technologie überlassen, mit sehr gutem Erfolg. Aber da ist natürlich noch viel mehr drin.
Klar.
Also AI ohne Frage wird ein wesentliches Thema bleiben.
Wie siehst du hier unter dem Stichwort Datenschutz das ganze Thema, weil das wird ja immer wieder diskutiert und dann auch mal in die eine oder die andere Ecke gedrückt und dann bleiben auch schon mal solche Vorhaben auf dem Gleis stehen.
Ein Teil der Komplexität. Ne? Das muss natürlich immer geschaut werden. Ganz entscheidend da, dass man eben schaut, wo werden die Daten gehalten, wo die Modelle laufen, mit denen ich arbeite.
Genau.
Weiteres Thema sicherlich noch weiter am Horizont, aber denke ich auch, dass das in den nächsten 3 Jahren schon mal einen Einfluss haben wird, ist das Thema Quantencomputing, wo ja dann nochmal eine nicht nur um ein Vielfaches, um Größenordnung, größere Rechenleistung zur Verfügung stellt, sondern wahrscheinlich auch die Algorithmen, die dann für so eine Hardware, die auf so einer Hardware laufen, eben auch nochmal ganz anders aufgesetzt werden müssen. Ja. Und das Dritte, das aber ist ja schon in Bewegung. IT muss eben raus aus der reinen Abteilungsdenke. Beziehungsweise Organisationen müssen raus aus der Denke, IT passiert halt in der IT-Abteilung. Mhm. Das ist zwar schon unterwegs.
Aber da hat sich extrem viel schon getan, oder?
Und dennoch erlebe ich in der Praxis, dass der Reflex zu sagen, das ist die IT, die machen das schon, immer noch enorm groß ist.
Ja, da hast du recht. Ich habe ja gesagt, wir sind im Jahr 2024. Ich kann mich gut entsinnen, im Jahr 2016 in Hamburg, wo du ja jahrelang gelebt hast, im Überseeclub hatten wir eine Ehrungsveranstaltung unter der Überschrift die digitale CEO-Agenda 2016+. Ein halbes Jahr später waren wir im Industrieclub in Düsseldorf, da war es die digitale CIO-Agenda 2016+, weil wir einfach aus den unterschiedlichen Perspektiven, aus einer CEO-Perspektive und aus einer CIO-Perspektive damals, also vor 8 Jahren mittlerweile, erfahren wollten, wie gehen Unternehmen mit der digitalen Transformation um. Und in dem Zuge war auch schon klar erkennbar, dass der CIO jemand sein muss, der über Geschäftsvorfälle, über Geschäftsprozesse denkt, handelt, eine IT-Architektur ausrichtet. Und da muss ich aus einer eigenen Erfahrung sagen, da ist in den letzten 8 Jahren tatsächlich sehr, sehr viel passiert. Du hast recht, es gibt sicherlich noch Protagonisten, die so ähnlich ein ähnliches Weltbild haben, wie du das gerade korportiert hast. aber da ist schon extrem viel passiert. Gott sei Dank.
Ja. Genau. Und trotzdem, warum erwähne ich das? Um eben auch nochmal klar den Flock in den Boden zu stoßen, zu sagen, definitiv, das darf auf keinen Fall aufhören.
Ja, ja, nein, nein, ja, nein, 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 da ist
nicht zu sagen, oh Gott, jetzt wird es wieder technisch, jetzt steigen alle Einheiten wieder aus.
Ja, ja, klar.
Das
klar
geht umso mehr eben wirklich nur gemeinsam mit allen anderen Facheinheiten.
Das sind schon spannende Themen.
Absolut. Spannend,
die der Hanno erwähnt hat. Wir haben jetzt nicht über Cybersecurity gesprochen, das ist ein Thema, das hat man auf der Agenda, das gehört zu Menschen. Willst du dazu noch was sagen?
Also das absolut. Also Cybersecurity natürlich gerade für die Energiebranche und gerade in der aktuellen weltpolitischen Lage ein Megathema.
Ja.
Die Angreifer werden, also zum einen die Techniken werden, auch hier spielt AI natürlich eine große Rolle, auch nicht erst seit Gen AI, also wir haben auch bei HS vor über 10 Jahren eben schon AI-basierte Cyber-Warning-Systeme, Monitoring-Systeme eingesetzt.
Ja.
Aber je mehr Technologie möglich, also und AI kann zur Abwehr eingesetzt werden, aber AI wird eben auch für Angriffe eingesetzt.
Ja, absolut.
Das sieht man natürlich auch, ne? Also wenn man sich die Firewalls anguckt, die Anzahl der Attacken ist nicht kleiner geworden, sondern im Gegenteil.
Ja, wir müssen aufpassen. So eine Podcast kann man natürlich benutzen, um die Stimme nachzuahmen.
Genau, das heißt, zum Beispiel.
Kann ein Anruf kommen mit unseren Stimmen.
Zum Beispiel, mal davon abgesehen. Ja. Letztlich sind wir halt, egal wo wir agieren und zu welchem Zeitpunkt wir agieren, keiner ist gefeit davor, mal getroffen zu werden.
Definitiv.
Und es geht eben darum, natürlich so viel wie möglich zu tun, um Prävention zu ermöglichen. Aber vor allem eben auch ganz viel dafür zu tun und das auch immer wieder zu üben. Was tun wir denn, wenn wir getroffen werden? Um eben dann erfolgte Attacken so schnell wie möglich abwehren beziehungsweise deren Folgen minimieren und eliminieren zu können.
Ja, absolut. Ja, das Gute ist, wir können dich in 1, 2, 3 Jahren immer wieder einladen und dann können wir mal gucken, wie sich die Themen entwickelt haben. Das ist ja das Schöne an so einem Podcast. Man pflanzt mal sozusagen einen Pflock ein, der in der Zeitlinie steht und kann ihn dann ein bisschen nachhalten.
Genau.
Hanno, das hat mega Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du da warst und vielen Dank für die ganzen Insights und speziell auch deine Tipps zu den Themen IT-Transformation. Ich glaube, das bringt auch die Zuhörenden weiter und setzt auf jeden Fall wertvolle Impulse.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Auch mir hat es viel Spaß gemacht.
Hallo. Ja, super. Wer jetzt noch auf jeden Fall zuhört, wir freuen uns, wie gesagt, immer über Feedback. Das heißt, man kann unten in den Shownotes ganz einfach auf die Links klicken, kommt auf unsere LinkedIn-Profile, schickt uns eine Nachricht oder man schaut über die Seiten, die dort noch verbunden sind zu uns und findet dann vielleicht auch eine Kontaktdetails, die man dann benutzen kann. Wir hatten vorher das Thema People als zweites wesentliches Thema bei der IT-Transformation. Oftmals ist es so, wenn man sich Gedanken macht, welche Capabilities brauche ich, dann stehen meistens die gleichen 5 Namen im Unternehmen immer wieder auf der Liste. Das funktioniert natürlich nicht, weil man kann nicht die einzelnen Personen in 5 Programme reinsetzen, einfach schon aufgrund der Rüstzeit, die man immer wieder von Thema zu Thema neu hat. Deshalb gerne auch mal auf uns zukommen zum Thema Interim Management, komplexe IT-Transformation, Change-Projekte, aber auch reguläres operatives Linienmanagement können wir mit unserem Netzwerk sehr, sehr gut bedienen. Und solche Podcast-Formate sind natürlich nur notwendig und auch möglich, weil Uwe und ich ja noch einen anderen Hauptberuf haben, richtig?
Ja, das ist wohl so.
Ja, ja. Das ist ein Hobby. Es ist ein Berufshobby, aber es ist ein Hobby und das soll es auch bleiben. Und der Content kommt gut an. Danke da auch immer für die Feedbacks. Und wenn jemand Kritik hat, freuen wir uns auch. Und dann bis zur nächsten Episode. Und Hanno, wir freuen uns aufs nächste Gespräch.
Ich bin dabei.